Deutschlandfunk, Information und Musik.
Während wir in Ruhe beim ersten Kaffee oder Tee sitzen, arbeitet es meist schon auf Hochtouren im Hintergrund. Unser Immunsystem, es wehrt Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten ab. Meist verteidigt es den Körper gegen unerwünschte Eindringlinge und erkennt zudem noch, wenn bei der Zellteilung ein Fehler passiert ist und Krebszellen entstanden sind. Allerdings kann sich das Immunsystem auch irrtümlich gegen körpereigenes Gewebe richten, was eine Autoimmunerkrankung wie entzündliches Rheuma oder Multiple Sklerose zur Folge haben kann. Die Medizin macht sich das Immunsystem in vielerlei Hinsicht zunutze, indem sie zum Beispiel die Immunabwehr mit einer Impfung auf bestimmte Erreger abrichtet. Morgen ist der Welttag der Immunologie und das nehmen wir zum Anlass, um auch auf die Erfolge bei der Immuntherapie zu schauen. Von Professor Andreas Radbruch, ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, wollte ich wissen, was der schnellen Entwicklung des Corona-Impfstoffes alles vorausging oder warum überhaupt so schnell ein Impfstoff verfügbar war.
Ja, das lag daran, dass man heute in der Lage ist, die genetische Information für die Antigene, die man da benutzt, um das Immunsystem aufmerksam zu machen, sozusagen auch zu warnen vor diesen Krankheitserregern, dass man die heute sehr viel besser und sehr viel schneller herstellen kann. Wir sind in einer ganz neuen Zeit, wo wir praktisch die Information und die Umschreibung der Information in die tatsächlichen Proteine ziemlich gut verstehen und sehr schnell auch hochfahren können. Und vor dieser Corona-Impfstoffentwicklung liegt ja eine lange Phase der Entwicklung von Impfstoffen gegen andere Krankheiten.
BioNTech forscht ja nun wieder verstärkt an RNA-Impfstoffen, die ja zu den genetischen Impfstoffen gehören, die dann aber nicht gegen Viren, sondern gegen Krebszellen eingesetzt werden sollen. Wie viel Potenzial sehen Sie dort?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Krebszellen ja eigentlich körpereigene Zellen sind und das Immunsystem ist eigentlich tolerant gegen den eigenen Körper. Und da muss man jetzt was finden, was die Immunzellen doch aufmerksam macht, so was sie doch als Unterschied sehen, sogenannte Krebsantigene. Und das ist gar nicht so einfach, das ist so ein Tanz auf das Messers Schneide. Ob das gelingen wird, ist immer noch ziemlich offen. Man sollte vielleicht sagen, dass bei vielen Patienten ja das Immunsystem eigentlich schon reagiert gegen die Krebszellen und dass auch aus der Immunologie ja diese bekannten Checkpoint-Inhibitoren kommen, also sozusagen Antikörper, die Bremsen bei diesen Zellen lockern. Denn der Krebs hat natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, einer Immunantwort, die gegen die Krebszellen gerichtet ist, zu blockieren und diese Blockaden zu lösen mit der sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Ist auch eine sehr neue und sehr wirkungsvolle Anwendung der Immunologie.
Welche Chancen hat denn die Immunologie noch? Oder andersrum gefragt, welche Chancen hat ein Mensch mit einem guten Immunsystem, nicht an Krebs zu erkranken?
Ja, es gibt noch eine dritte Therapie, die ja auch immunologisch begründet ist. Das sind diese sogenannten CAR-T-Zellen, ja, oder Chimeric Antigen Receptor-T-Zellen. Das sind Zellen des Immunsystems, denen man einen Rezeptor gibt, mit dem sie die Krebszellen erkennen können. Und die schickt man dann sozusagen wie ein Transplantat in die Krebspatienten. Und dann machen sie sich auf und machen sich über die Krebszellen her, weil sie einen entsprechenden Rezeptor haben. Und die CAR-T-Zell-Therapie ist ebenfalls eine immunologische, die dritte Säule sozusagen der Immunologie in der Krebsbehandlung und wird im Augenblick in großem Stil hier hochgefahren. Es ist ja ein nationaler Plan für solche Zelltherapien in Vorbereitung in Deutschland, um diese Technologien gezielt zu fördern. Also drei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, aber alle aus der Immunologie.
Das größere Verständnis des Immunsystems, das fördert ja vielversprechende Ansätze, die Sie gerade schon beschrieben haben. Ja. Es wird auch von einer Renaissance der Immuntherapie gesprochen. Würden Sie das auch so nennen?
Ja, genau. Also man hat ja über lange Zeit dann auf andere Medikamente gesetzt, die vielleicht die Krebszellen jetzt in ihrem Stoffwechsel behindern oder in der dass sie sich vermehren.
Also Chemotherapie.
Und Chemotherapien zum Beispiel, ja. Und trotzdem kommt jetzt sozusagen raus, dass das Immunsystem doch eine einzigartige Waffe ist, die wir haben. Das ist ja auch sein normaler Job wahrscheinlich bei uns allen, denn wahrscheinlich entstehen in jedem von uns ja dauernd Krebszellen, die aber dann alle relativ schnell vom Immunsystem eliminiert werden. Wir merken davon gar nichts, ja. Nur wenn eben irgendwas schiefläuft und der Krebs sozusagen das Immunsystem lahmlegen kann, oder sich unsichtbar machen kann für das Immunsystem, dann haben wir ein Problem und der Krebs kann wachsen. Und dann müssen wir als Immunologen irgendwie uns überlegen, wie können wir diese Blockaden oder diese Tarnungen beseitigen. Und das ist das Ziel der gegenwärtigen Krebstherapieentwicklung, der immunologischen Krebstherapieentwicklung.
Gibt es denn auch Menschen, die von sich aus eine bessere Immunabwehr mitbringen? Also nicht nur in Bezug auf Krebs, sondern auch auf ganz banale Sachen wie Magen-Darm-Erkrankungen oder jetzt Erkältungsviren?
Ja, das ist ganz sicher so, dass es eine unglaubliche genetische Vielfalt gibt. Ein großes Problem in der immunologischen Forschung, weil wir ja oft darauf angewiesen sind, mit Mausmodellen zu arbeiten und die das eben nur sehr unvollkommen abbilden, wie unterschiedlich. Alle Mäuse eines Stammes sind genetisch gleich, aber wir Menschen sind extrem unterschiedlich in einer ganz weiten Bandbreite, sodass einer von uns mit einer Entzündungsreaktion gegen ein Antigen reagieren kann, die andere Person mit einer allergischen Reaktion, die dritte Person gar nicht. Diese genetische Vielfalt, die ist natürlich auch mit Hinblick auf die Evolution ein Vorteil, weil es natürlich immer Menschen geben wird, die gut reagieren und andere, die vielleicht nicht so gut reagieren, aber die reagieren dann gegen andere Sachen wieder gut. Aber für die Forschung ist das enorm kompliziert.
Nun altert ja auch der Mensch. Altert damit auch die Immunabwehr oder entwickelt die so eine Art Gedächtnis und wird eigentlich besser?
Da gibt es Kontroversen in der Wissenschaft und ich gehöre zu den Wissenschaftlern, die sagen, dass das Immunsystem immer besser wird, weil es sich an die Krankheitserreger der Umgebung anpasst, indem es sozusagen Immunität gegen sie entwickelt, gegen Impfungen und aber auch gegen durchlebte Krankheiten. Und viele von diesen Immunreaktionen geben uns ein lebenslanges immunologisches Gedächtnis. Bestes Beispiel sind die Masern. Wenn man dort einmal grundimmunisiert ist, dann hat man für viele, viele Jahre bis ans Ende seines Lebens Gedächtniszellen des Immunsystems, nicht nur im Blut, sondern auch im Knochenmark. Die Zellen im Blut mit der Zeit werden dann weniger vielfältig und reagieren auch nicht mehr ganz so gut gegen ganz neue Antigene. Aber wir wissen inzwischen, dass im Knochenmark zum Beispiel und auch in anderen Organen, in der Lunge zum Beispiel, doch dann immer noch die erfahrenen Zellen aus den alten Immunreaktionen sitzen und uns schützen können. Und auch die Zellen, die die Antikörper machen, das lässt sich ja sehr leicht messen, dass die Antikörperspiegel zum Beispiel gegen Masern, Mumps, Röteln, auch gegen Pocken, die ja schon seit vielen Jahren ausgerottet sind, die meisten Menschen, die gegen Pocken geimpft wurden, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, immer noch enorm hohe Antikörperspiegel gegen Pocken.
Also das heißt, das Immunsystem ist lernfähig. Und hat ein Gedächtnis.
Das ist lernfähig und hat ein Gedächtnis und man kann das auch auf Covid-19 übertragen, denn wir wissen inzwischen, dass die Menschen, die 2003 und 2004 eine Infektion mit dem ersten Coronavirus SARS-CoV-1 hatten, da haben wir die Antikörperspiegel gemessen, dann direkt im Jahr danach oder direkt in dem Jahr, in dem sie infiziert waren. Und dann hat man 2020 ihre Antikörperspiegel nochmal gemessen, 17 Jahre später. Und sie waren noch genauso hoch, ja. Also das heißt, zumindest gegen die Coronaviren machen wir eigentlich sehr lang andauernde, stabile Antikörperantworten, was man in der Immunologie als Korrelat für Schutz ansehen kann.
Auf der einen Seite gibt es diese medizinischen Erfolge, auf der anderen Seite aber eben auch Überreaktion des Immunsystems, wenn ich jetzt an entzündlich-rheumatische Erkrankungen denke oder Allergien. Was läuft da schief?
Was da schief läuft, ist, dass gegen relativ harmlose Antigene bei den Allergien doch dauerhafte Immunreaktion gebildet wird, und zwar von einem bestimmten Typ, wir nennen das Typ 2, das sogenannte IgE. Und das alarmiert Zellen, Mastzellen und basophile Granulozyten, die dann bei Kontakt, wenn auf ihrer Oberfläche diese Antikörper vernetzt werden, dann schütten die halt Botenstoffe aus, die eben diese allergischen Anfälle vermitteln. Das ist das eine Problem, also eine Reaktion gegen an sich harmlose Antigene. Das andere ist,
also wie Pollen.
Wie Pollen zum Beispiel, ja. Das andere ist, was mein Arbeitsgebiet betrifft, vielleicht sogar noch relevanter. Die Allergien sind ja in allermeisten Fällen nicht lebensbedrohlich. Aber was tatsächlich passiert bei diesen Autoimmunreaktionen ist,
wenn man Rheuma hat, ne?
Genau, dass bei einer normalen Immunreaktion eben Zellen entstehen, die plötzlich auch den eigenen Körper angreifen. Die können dann entstehen, die müssen nicht. Das ist mehr so ein Zufallsprinzip. Das Immunsystem versucht nämlich durch Mutationen seine Zellen besser zu machen, dass sie schärfer binden und genauer sozusagen das Antigen erkennen. Wir nennen das Affinitätsreifung. Und bei diesem Prozess, dem eine zufällige Mutation dieser Gene zugrunde liegt, entstehen eben leider auch Zellen, die den eigenen Körper angreifen können. Die meisten davon sterben wieder, das ist gar kein großes Problem. Aber bei manchen Leuten in besonderen Situationen, und das sind dann die Leute, die chronisch entzündliche Erkrankungen bekommen, da werden die Zellen, die diese Antikörper machen, diese Autoantikörper, als immunologisches Gedächtnis gespeichert im Knochenmark. Und dann haben wir ein Problem. Und das Problem, sozusagen diese Zellen zu bekämpfen therapeutisch, das steckt noch in den Kinderschuhen. Da gibt es erste Ansätze, aber da sind wir noch lange nicht so weit, dass wir das richtig gut können. Und das betrifft traumatische Erkrankungen, das betrifft aber auch viele Erkrankungen des Magen-Darm-Systems oder des Nervensystems.
Die Multiple Sklerose.
Multiple Sklerose, aber auch viele andere Krankheiten. Alle nicht sehr häufig, aber in der Summe sind doch ziemlich viele Leute betroffen von diesen Autoimmunerkrankungen. Das ist sozusagen der Preis, den wir bezahlen für unser leistungsfähiges Immunsystem.
Sozusagen, dass es drüber ist, in einigen Fällen.
Dass es leider in einigen Fällen eben zu diesen Kollateralschäden kommt, dass praktisch das Immunsystem den Krankheitserreger nicht besiegen kann, ohne eben auch den eigenen Körper schwer zu schädigen. Manchmal nur akut, seltener auch chronisch. Und wir können die Symptome behandeln, aber oft eben nicht die Ursachen von diesen chronischen Erkrankungen.
Wie die Medizin versucht, das Immunsystem zu nutzen, darüber sprach ich mit Andreas Radbruch, dem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.